Gelobt sei der Herr, ich wünsche euch einen schönen Abend und hier eine gute Zeit. Nicht, weil ich da bin und vor euch stehe, sondern weil Gott gegenwärtig ist. Mir ist oft aufgefallen, dass bevor man eine Predigt beginnt, man sich eine interessante Geschichte überlegt, um die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft auf den Redner zu lenken. Ich möchte aber davon ablassen, denn mir geschieht es viele Male, dass ich dann bei der Geschichte hängen bleibe und dann die wesentlichen Sachen irgendwie nicht mehr mitbekomme, die dann geschehen. Deshalb sage ich zu Beginn nur das eine: Gott ist groß und bei ihm ist alles möglich. Amen. Viele wissen das, sind davon überzeugt und haben das somit bestätigt. Ich möchte zu Beginn naturgemäß aus der Heiligen Schrift lesen, aber bevor ich das tue, möchte ich einige wenige Augenblicke mit Zeit nehmen, um zusammenzufassen, um auf einen Punkt zu bringen, warum das eigentlich getan wird. Bitte denkt nicht daran, dass das seine liturgische Wichtigkeit hat. Mag sein, dass das für manche wichtig ist. Aber wir müssen verstehen, dass die Bibel vor allem ein geistliches Buch ist, ein geistliches Werk ist, in dem es um geistliche Sachen geht. Wenn wir uns das vor Augen halten, verstehen wir Sachen vielleicht viele Male besser. Mir ist es zum Beispiel viele Male passiert und ich habe es erlebt, dass ich im Speziellen, wenn ich im Alten Testament gelesen habe, manches nicht verstanden habe. Und ich habe mich gefragt, was ist der Sinn dahinter? Warum steht das da drinnen? Aber dann habe ich mir in Erinnerung gerufen, hier geht es um etwas Geistliches. Und wenn man sich das vor Augen hält, versteht man etwas und manches viel mehr. Deshalb würde ich euch vorschlagen, das genauso zu tun. Und warum wir aus der Bibel lesen, ist nicht allein dieses, sondern der Hauptzweck, warum wir uns heute Abend hoffentlich hier versammelt haben. Wir haben uns versammelt, um Gemeinschaft untereinander zu haben, mit den Menschen, mit den Glaubensgeschwistern. Aber vor allem, so hoffe ich, dass das Gültigkeit hat für alle, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, um Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus, dem Erlöser, dem Erretter unserer Seelen. Ich weiß, dass viele pflegen, bei der Wortlesung aufstehen zu lassen. Ich würde mir aber viel mehr wünschen, dass ihr zuhört und vernehmt das, was ich lese. Und ich werde einige Verse lesen aus dem 4. Psalm, Psalm 4. Nicht schwer zu finden. Ihr könnt gerne mitsehen, ich werde aus der Hoffnung für alle Übersetzung vorlesen. O Gott, du hörst meinen Hilfeschrei. Du bist es doch, der für mich eintritt, der mich verteidigt. Als ich vor Angst gelähmt nicht mehr weiter wusste, hast du mir den rettenden Ausweg gezeigt. So hilf mir auch jetzt und erhöre mein Gebet. Ihr Mächtigen im Land, ihr missbraucht euren Einfluss. Ihr zieht meine Ehre in den Dreck und verbreitet Lügen. Ihr habt Freude daran, mich zu verleumden. Wann hört ihr endlich auf damit? Begreift doch, wer Gott die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Plant nichts Böses mehr gegen mich, auch wenn ihr zornig seid. Nehmt euch Zeit, besinnt euch und gebt endlich Ruhe. Wenn ihr Gott Opfer bringt, dann denkt daran, dass er euer Herr ist und vertraut ihm. Viele jammern, wann wird es uns endlich besser gehen? Herr, lass uns deine Nähe erfahren, damit wir wieder aufatmen können. Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht, während andere sich über eine reiche Ernte freuen können, ist meine Freude viel größer. Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält, denn du, Herr, beschützt mich. Amen. Und an dieser Stelle würde ich gerne uns alle fragen, wer kann das von sich tatsächlich behaupten? Wer kann ruhig schlafen oder anders ausgedrückt, haben wir den Seelenfrieden, wonach die Menschen suchen? Worum es eigentlich bei der ganzen Sache geht? Um den inneren Frieden, um die innere Freude. Ich möchte kurz, dass wir darüber nachdenken. Hast du den Seelenfrieden? Und darum geht es heute Abend. Genauso wie es in diesem Vers, in diesem Psalm hier beschrieben wird, gibt es viele Menschen, die jammern. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass immer es Menschen um uns herum gibt, die jammern. Egal, ob sie viel haben, egal, ob sie wenig haben, egal, ob sie nichts haben, die jammern die ganze Zeit. Und dann gibt es Menschen, die vielleicht nur wenig haben, vielleicht auch viel haben, aber die jammern niemals. Und warum? Denn sie haben den Frieden, sie haben den Seelenfrieden. Sie haben davon gekostet, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Sie haben davon erfahren, was es bedeutet, Gottes Nähe zu erleben. Und sie können ruhig sich hinsetzen mit einer lebendigen Hoffnung, dass alles gut geht, dass bei Gott die Lösung ist, dass er unsere Hilfe ist. Und darum soll es gehen. Denn viele sind es, die nach dem Seelenfrieden suchen. Sie suchen überall und an allen Orten. Obwohl die Lösung so nahe ist, finden sie es trotzdem nicht. Viele belügen sich selbst, wenn sie sagen, ich habe ihn gefunden, aber dennoch suchen sie weiter, ohne es zuzugeben. Und leider gibt es Menschen, die ihn gefunden haben, aber ihn wieder verloren haben. Nun, ich glaube, die Lösung auf diese Frage finden wir alleine in dem Buch, mit dem wir heute Abend begonnen haben, in der Bibel. Die Bibel heißt ja nicht umsonst das Wort Gottes. Wisst ihr, warum es so wichtig ist, in der Bibel nach der Lösung zu suchen? Weil der Urheber der Bibel Gott ist. Gott ist der Schöpfer. Und lass mich bitte eins vor allem betonen. Gott weiß am besten, was wir brauchen. Suchst du den Seelenfrieden, dann such ihn bitte nicht in der falschen Stelle. Such ihn bitte nicht dort, wo du ihn nicht finden kannst. Such ihn bei Gott. Und deshalb möchte ich, dass wir uns heute Abend einige Personen uns ansehen, die den Seelenfrieden nicht gehabt haben, die aber an der richtigen Stelle gefunden haben. Und möglicherweise können wir von ihnen etwas lernen. Am besten wäre es, wenn wir von ihnen lernen, wo wir suchen sollten, wie wir uns entscheiden sollten. Und die erste Person, die ich hervorheben möchte, ist Jakob. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil sehr viele Menschen von Jakob gehört haben, weil viel vielleicht von ihm erzählt wird in der Sonntagsschule, aber auch nicht zuletzt aus dem Grund, weil die Bibel sich die Freiheit genommen hat, über Jakob sehr viel zu schreiben. Ist euch das aufgefallen? Sehr viele Kapitel sind Jakob gewidmet. Das lässt mich den Schluss ziehen, dass Jakob wohl eine wichtige Persönlichkeit ist, von dem wir möglicherweise viel lernen können. Nun, für diejenigen, die Jakob nicht kennen, von ihm nichts gelesen haben, von ihm nie etwas gehört haben, möchte ich eine kurze Zusammenfassung machen, um ihn vorzustellen. Jakob hatte einen Zwillingsbruder. Sein Name war Esau. Esau war der Erstgeborene, Jakob war somit der Zweitgeborene. Der Unterschied zwischen ihm und seinem Bruder war dieser. Sein Bruder, er war ein Jäger und die Bibel lässt darauf schließen, dass er ein sehr guter Jäger war. Jakob hingegen hielt sich viel lieber bei den Zelten auf, zu Hause, wo es wahrscheinlich viel ruhiger zuging, viel sauberer war. Nun, nichtsdestotrotz, es kam der Augenblick, wo er sich entscheiden musste oder die Möglichkeit hatte, sich zu entscheiden. Und er hat sich entschieden, seinen Bruder und seinen Vater zu hintergehen. Er hatte mit List nämlich den Erstgeburtssegen seines Bruders erkauft. Dazu hat er sich für seinen Bruder ausgegeben, er hatte seine Kleider, die Kleider seines Bruders angezogen und seinen Vater belogen. Aber diese List, die brachte ihm keinen Frieden und die brachte ihm keine Freude. Wenn wir nämlich uns seine weitere Geschichte ansehen, können wir sicherlich feststellen, dass nachdem er von zu Hause geflohen ist, nachdem er Zuflucht gefunden hat bei seinem Onkel Laban, dass er im Laufe der nächsten 20 Jahre recht wohlhabend wurde. Und wie ich angefangen habe zu sagen, wenn wir die ganze Sache oberflächlich betrachten, könnten wir fälschlicherweise den Schluss ziehen, er war ein durchaus gesegneter Mann, ihm mangelte es an nichts und alles war gut. Aber ich möchte euch vorlesen, was Jakob über diese 20 Jahre sagt, nachdem er sich von seinem Schwiegervater trennt und gleichzeitig sein Onkel. Und er sagt ihm Folgendes, und dann könnt ihr selbst darüber urteilen, ob er wirklich den Frieden, ob er wirklich das Glück gefunden hatte, wonach sich alle Menschen sehnen. Und er sagt folgendermaßen: Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen haben keine Fehlgeburt gehabt. Die Wider deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es ersetzen. Du fordertest es von meiner Hand. Es mochte mir des Tags oder Nachts gestohlen sein. Des Tags kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost. Und kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde, und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Meint ihr tatsächlich, dass er ein erfülltes Leben gehabt hat? Er hat seine Familie hintergangen, er hat hinterhältig gehandelt, das brachte ihm den Frieden nicht. Er kam zum Reichtum, das brachte ihm den Frieden nicht. Aber es ist wichtig, seine Geschichte weiter zu verfolgen. Bis zu diesem Augenblick, als er nicht nur von Gott gehört hat, sondern als er Gott getroffen hat. Bis er endlich den Entschluss genommen hat, ich kapituliere vor Gott. So kann es nicht mehr weitergehen. Ich habe alles unternommen, damit es mir gut geht, aber ich habe es nicht geschafft. Wie viele von uns spiegeln sich nicht in dieser Geschichte wider? Man versucht alles zu unternehmen, damit es einem gut geht. Und man scheut auch nicht vor Hinterhalt zurück, vor Lüge und viele weitere Sachen. Aber lernen wir von Jakob, das alles bringt nicht das Glück. Aber nachdem er Gott getroffen hatte und er selbst dann sagt, und hier möchte ich wieder vorlesen, denn so gut wie es die Bibel wiedergibt, kann ich es nicht wiedergeben. An dem Ort, wo er Gott getroffen hatte, das war die Stätte Phnuel. Und er sagt, also Jakob sagt hier: Ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Das geschieht, wenn man Gottes Nähe erlebt, wovon auch David im 4. Psalm redet. Man wird errettet, etwas Neues geschieht. Und das ist das Wichtigste und etwas sehr Wichtiges, das ich hier hervorheben möchte. Wenn man Gottes Angesicht sieht, wenn man Gottes Gegenwart erfährt und spürt, wird man verändert. Und die Veränderung geschieht von innen heraus. Und das, woran man diese Veränderung am besten messen kann, ist: Ihr habt es erraten, es ist der Seelenfriede. Es ist die Ruhe, die sonst nirgendwo zu finden ist. Lasst uns schnell bitte zur nächsten Person übergehen. Eine Person, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Eine Person diesmal aus dem Neuen Testament. Es war einer der Lehrer mit dem Namen Nikodemus. Er war ein angesehener Lehrer. Und eines Abends, eines Nachts ist er zu Jesus gekommen und wollte von ihm etwas wissen. Warum er das in der Nacht getan hat, lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass er sich schämte, vor den anderen gesehen zu werden, denn er war ja ein angesehener Mann, Jesus war noch nicht von der Mehrheit anerkannt worden und deshalb hat es wohl möglich in der Nacht getan. Er kommt zu Jesus und stellt ihm eine Frage und auf den ersten Blick könnten wir der Meinung sein, Jesus geht nicht auf seine Forderung ein, ihm die Frage richtig zu beantworten. Aber Jesus gibt ihm die Antwort, die in seinem Inneren war. Denn auch hier spricht Jesus von der notwendigen Veränderung. Und auch heute gibt es Menschen, die meinen, alles zu wissen, die meinen, alles zu besitzen, die möglicherweise eine Stellung in der Gesellschaft einnehmen, die nicht so ohne ist. Und trotzdem suchen sie verzweifelt nach der Erfüllung, so wie Nikodemus es war. Vielleicht spiegelst du dich hier wieder und deshalb muss man genau das wiedergeben und genau das sagen, was Jesus damals gesagt hat. Man muss eine Veränderung erlebt haben. Jesus redet hier von einer Neugeburt, Neugeborensein. Aber genau das meint es. Es verändert sich etwas. Wenn man in die Nähe Gottes kommt, dann muss sich etwas verändern. Das wissen die meisten Menschen. Doch hier ist der schlagende Punkt. Man weiß einerseits, so kann es nicht mehr weitergehen. Denn der Gott, der der Schöpfer ist, der alles erschaffen hat, er kann es nicht zulassen, dass ich weiterhin mein Leben lebe, wie ich bis jetzt gelebt habe. Vielleicht war ich fromm, vielleicht hatte ich eine gewisse Religiosität an den Tag gebracht. Vielleicht habe ich versucht, in die Gesellschaft zu posieren als ein Mann, als eine Person, die fromm ist und Sonstiges. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, sich einer grundlegenden Veränderung aussetzen zu lassen. Eine Erneuerung in seinem Sinn, eine Erneuerung in seinem Denken. Ich weiß nicht, wie Nikodemus sich entschieden hat, weiß ich ehrlich nicht. Aber ich weiß, wovon David spricht im 4. Psalm. Diejenigen, die die Nähe Gottes erfahren haben, diejenigen, die Gott die Treue geschworen haben, die stehen unter seinem besonderen Schutz. Das sind die Menschen, die im Gebet ihre Augen verschließen, im Gebet vor Gott treten, etwas erbitten und auch etwas empfangen. Wieso? Denn das sind die Menschen, die unter dem besonderen Schutz Gottes stehen. Das sind die Menschen, die voller Zuversicht, in Frieden und in Hoffnung auf etwas hoffen und wissen, dass sie es empfangen. Und diese Zuversicht möchte uns Gott gewisslich auch heute Abend schenken. Die dritte Person, die ich ansprechen möchte, und das jetzt nur kurz, ist Lydia. Von ihr weiß nicht, wie viel sie wissen, aber ihr sollt wissen, dass es Gott gleichermaßen um einen jeden Mann und um eine jede Frau geht. Jeder darf zu Gott kommen, jeder darf zu Jesus kommen und den Frieden bekommen. Paulus und seine Gefährten, sie kommen bei ihrer zweiten Missionsreise nach Philippi und sie haben irgendwie gehört, dass die Menschen vor Ort am Tag des Sabbats, es pflegten sich außerhalb der Stadt beim Fluss zu treffen, um zu beten. Sie kommen dorthin und sie finden einige Frauen, die beim Gebet sind. Ich weiß nicht, warum es nur Frauen waren. Das tut jetzt auch nicht zur Sache. Wahrscheinlich empfanden es die anderen nicht so wichtig. Aber was hier auffällt, ist, dass diese Frauen, die hier beim Gebet waren, sie hatten eine gewisse Frömmigkeit. Und dennoch geschieht es, als Paulus das Evangelium predigt, dass sie sich verändert haben, dass sie hier sich haben verändern lassen. Das soll uns einfach nur aufzeigen, man kann fromm tun, man kann religiös sein, man kann Gutes tun, aber das sind keine Sachen, womit wir uns Gottes Gunst erkaufen. Das sind keine Sachen, damit wir von Gott uns irgendetwas erkaufen können. Das, was hier wunderbar auffällt, ist, sie bekehrt sich, sie lässt zu, dass Gott sie verändert und nicht nur das, ihr gesamtes Umfeld verändert sich. Ihre Angestellten, sie hatte möglicherweise viele Angestellte, denn sie war Händlerin von teuren Stoffen, die haben sich alle bekehrt. Die haben alle zu Gott gefunden. Denn die haben erkannt, wie wichtig es ist, nicht mehr weiterzusuchen, sondern zu sagen, jetzt, wo ich die Nähe Gottes erfahren habe, möchte ich mich verändern lassen. Ich möchte nun zusammenfassen, was diese Menschen gemeinsam gehabt haben. Nichts, bis auf die Tatsache, dass sie das, wonach sie gesucht haben, alleinig an einem Ort gefunden haben. Und dieser Ort ist eigentlich nicht ortsgebunden, denn es ist der Umstand, dass man Gottes Gegenwart wahrnimmt, dass man Gottes Nähe erlebt und sich für etwas entscheidet. Ich habe euch zu Beginn gesagt, dass die Bibel ein geistliches Buch ist und dabei bleibe ich auch. Und die Bibel hilft uns in unserer Geistlichkeit, das Wort Gottes hilft uns, das zu suchen, was in unserem Inneren fehlt. Einerseits zeigt es uns, wer Gott ist, wie Gott handelt, wie Gottes Prinzipien sind. Und nachdem wir das gelernt haben, gibt es einen Schritt, zu dem wir uns entscheiden können. Dazu werden wir nicht gezwungen, denn Gott zwingt keinen Menschen zu irgendetwas. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man als weitere Folge ins Gebet gehen und die Nähe Gottes vertiefen. Ist es nicht so, und das ist jetzt eine Frage für alle Gläubigen, für alle Christen, ist es nicht so, dass wenn wir ins Gebet kommen und Gott das sagen, was uns bedrückt, was wir am Herzen haben, dass sich dann so viel verändern kann? Nicht, weil wir imstande wären, etwas zu verändern, sondern weil Gott imstande ist, alles zu verändern. Es sagte mal einer, und er hat es hier vollkommen auf den Punkt gebracht, wenn wir beten, dann sollen wir beten, so wie wir es können und nicht, wie wir es nicht können. Wenn wir also Gottes Nähe viel mehr erfahren wollen, wenn wir uns darauf einlassen möchten, dass er uns den vollkommenen Frieden, die Erfüllung schenkt, dann gilt es für uns, dies zu tun. Gott zunächst einmal kennenlernen aus der Schrift und dann uns so oft wie möglich bei jeder Gelegenheit uns vertiefen im Gebet. Und dann kann er uns noch mehr erfüllen. So sollen wir also beten, wie wir es können und nicht, wie wir es nicht können. Wir können niemanden damit beeindrucken, wenn wir hochgestochene Formulierungen vor uns her sagen, aber wir können uns selbst helfen, wenn wir ehrlich vor Gott kommen. Viele Menschen, und von denen, die ich euch heute Abend präsentiert habe, sind ehrlich zu Gott gekommen und Gott hat ihnen die Lösung gegeben. Was wichtig jetzt für uns ist, ist nicht, wie sie sich damals entschieden haben, sondern wie wir uns heute entscheiden. Und es soll jetzt keine Überraschung sein, wenn ich sage wir, denn ich glaube, wir alle müssen uns neu entscheiden. Ich glaube, dass sich derjenige entscheiden muss, der den Seelenfrieden noch nicht irgendwo gefunden hat, der ihn noch nirgendwo empfangen konnte, der muss sich dann für Gott entscheiden. Aber auch diejenigen, die sich für Gott bereits entschieden haben, auch die müssen sich neu entscheiden und sagen, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von deinem Frieden. Ich möchte mehr von deiner Freude. Ich möchte mehr von deiner Ewigkeit. Und ich hoffe, das ist für uns alle zutreffend. Deshalb bleibt für mich nur eins zu sagen. Möge der Herr uns helfen, genauso wie David, dass wir imstande sind zu sagen, ich kann in Ruhe schlafen. Bei mir ist vollkommene Ruhe, denn der Herr ist mein Beschützer und er beschützt mich. Möge es wirklich so sein. Amen.